Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Hallo, guten Morgen. Herzlich willkommen. Ich will euch heute mal mitnehmen in die 80er. Es gab ja da so eine Epoche der Musik, die hieß Neue Deutsche Welle. Epoche ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber sie hieß halt so. Und da gab es etliche Gruppen. Und eine Gruppe davon, die hieß nichts. Ja, ich will euch auch gar nicht mehr zu der Gruppe sagen, denn sie war, wie gesagt, nicht so bekannt. Und ihr könnt das auch wieder vergessen. Und guckt auch bitte nicht so auf die martialische Puppe da in der Mitte. Das hat mit meiner Einleitung heute gar nichts zu tun. Aber was hat jetzt mein kleiner Vorlauf mit meiner Moderation zu tun? Ganz einfach, ich habe ja schon ziemlich früh erfahren, dass ich heute moderieren werde, schon einige Wochen her. Und immer mal wieder habe ich mich daran erinnert, was ich denn sagen möchte. Und als ich mich daran erinnerte, hat mich das gequält, dass ich, mir fiel nichts ein. Und dieser Dunkelmann im Hintergrund, der hatte mich über Wochen so richtig fest im Griff. Immer wieder kam ich zurück, was kann ich sagen? Wir haben hier so große Entertainer und Redner bei uns in der Gemeinde. Ich brauche die gar nicht zu nennen. Die haben es wirklich gut gemacht und ich wollte hier nicht stehen wie so ein Klaas, sondern ich wollte auch was ganz Tolles machen. Aber mir fiel nichts ein und mir fiel eben genau nichts ein. Ja, das, was dort steht, ja. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass wir doch so ein Buch haben, mit dem wir uns ganz gerne beschäftigen. Und in diesem Buch habe ich gefunden eine Stelle, die mir und Olli sehr gut gefällt, denn sie wird mit 10.10 bezeichnet. Der Johannes hat da was geschrieben und da schrieb er, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Geschlachtet und vernichtet hat er mich noch nicht, aber er hat mir sehr viel Zeit gestohlen, in denen ich mich so richtig schlecht gefühlt habe. Ich habe immer gedacht, oh, du musst dich vorbereiten, du musst gut sein. Und das ist aber so ein Teil von mir, den ich wahrscheinlich es wird immer weniger, aber ich kann so ganz nicht ablegen. Aber im 10.10 bei Johannes, da steht auch noch, ich aber bringe Leben und dies in Überfluss. Amen. In unserem tollen Buch in unserer Bibel steht unter Jesaja, ich habe dich auserwählt und nicht verworfen. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ja. Ich helfe dir auch, ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Bei Markus 9 steht, alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Im Psalm 118 steht, dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasset uns freuen und fröhlich darin sein. Ist das eine Ansage? Und wir können es noch steigern. Im Philipper 4 steht, freut euch Tag für Tag, dass ihr zum Herrn gehört und noch einmal freut euch. Ja. Lasst uns in diesem Sinne, in dieser Fröhlichkeit unseren Gottesdienst heute begehen und erleben.
Ja, auch einen wunderschönen guten Morgen von mir an dieser Stelle. Ja, wie man Gott im Leid begegnen kann. Wir haben es eben gesungen, Jesus kommt auf die Welt und hat Freude und Leid mit uns geteilt. Ich glaube, die Worte Prüfung, Durchhalten, Gott im Himmel wie hier auf der Erde und sich ganz in Gott verankern, das sind die Schlüsselworte unserer Predigt nachher. Genau, aber wir wollen uns also das Thema Leid nochmal angucken, das ist nicht nur in unserem Leben immer wieder ein großes Thema, sondern überhaupt ein riesengroßes Thema. Deswegen mussten wir das so ein bisschen einschränken und gucken uns das mal im Bezug auf Hiob nochmal genauer an. Was so der Ursprung von Leid ist, welche Gesichter, welches Wesen Leid haben kann. ob Leid einen Sinn hat. Kann Leid überhaupt einen Sinn haben oder ist es einfach unsinnig? Genau, und das wollen wir uns dann Hiob angucken. Aber bevor wir anfangen mit dem inhaltlichen Teil, will ich mich mit euch zusammen nochmal auseinandersetzen darüber, was ist mein persönliches Leid, also euer persönliches Leid, die Fragen sollt ihr euch gleich stellen. Und worunter könntet ihr leiden? Also wenn ihr gerade keine aktuelle Leitsituation habt, woran habt ihr mal gelitten? Und was wäre dann meine Frage an Gott oder woran zweifle ich? Was für ein Zweifel hat das ausgelöst in mir, das Leid? Also die Kernfragen sind, was ist mein Leid oder was war mein Leid? Was könnte mein Leid sein? Die ersten beiden Fragen vom Zettel. Was ist meine Frage an Gott? Wo bringt mich das zum Zweifeln? Vielleicht nur daran, ob Gott überhaupt gut ist oder so. Und die letzte Frage beantworten wir hoffentlich am Schluss.
Okay, also Leid kann uns ja manches Mal so wirklich höllische Qualen bereiten. Ne? Gibt ja so Kleines und auch nicht so lang, so eher so kurz, sondern so eine Phase. Aber es gibt ja auch manches Mal Leidphasen und ein Ausmaß, was uns total überfordert. Was Leid immer mit sich bringt, das glaube ich schon irgendwie, dass wir tiefer gehen. Also was wir so im Alltag, wenn alles gut läuft, ne, mein Alltag funktioniert einfach, dann lebe ich manches Mal auch eher oberflächlich. Ich danke Gott für einen oberflächlichen Alltag, oft wirklich. Es ist manchmal so schön, einen oberflächlichen, schönen Alltag zu haben, der einfach läuft. Aber man muss sagen, wenn der unterbrochen wird durch Leid, dann werden wir oft gezwungen, in die Tiefe zu gehen und auch so die großen Lebensfragen zu stellen. Und eine große Lebensfrage ist eben zum Beispiel, wo kommt Leid überhaupt her? Ne, das ist ja so der Moment, wo Leute sagen, gibt es einen Gott? Gibt es keinen Gott? Wenn es einen Gott gibt, wie kann der das zulassen? Ja, also, aber diese Fragen, die kommen oft nicht in meinem so Plätscher-Plätscher-Alltag, den ich liebe, sondern wenn so das Chaos kommt, die Katastrophe sie sich anbahnt, dann werde ich oft gezwungen, fast in die Tiefe zu gehen. Das heißt, das sucht man sich ja meistens gar nicht aus. Die Fragen kommen von ganz alleine. Weil das sind ja keine leichten Fragen, das sind schwere Fragen. Und das ist eine ganz große Fragestellung, die auch im Alten Testament im Buch Hiob abgehandelt wird. Das ist eine ganz große zentrale Frage. Worum geht's bei Hiob überhaupt? Hiob, Altes Testament, hat also vor vielen Jahrhunderten, ja, Jahrtausenden kann man sagen, gelebt. Von ihm wird im Alten Testament berichtet, dass er sehr wohlhabend war. Also sehr, 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 sehr wohlhabend. Also das war so der Bill Gates der damaligen Zeit oder Jeff Bezos. Der damaligen Zeit, ne? Also so wohlhabend war der, nicht in Euro oder Dollar oder Bitcoin ausgedrückt, sondern hier 7000 Schafe, 3000 Kamele, 1000 Rinder, 500, so, ne? Wow. 7 Söhne, 3 Töchter, so, ne? Das ist alles. Und von ihm wird gesagt, er war wirklich gottesfürchtig. Also er hat Gott war sein Mittelpunkt, war seine Nummer eins. Und es wird beschrieben, dass er so gottesfürchtig war, ne, dass selbst wenn seine Kinder am Feiern waren, ja, was sind, wenn so Jugendliche oder junge Erwachsene feiern? Ne, stellen wir mal 10 junge Erwachsene mit ihren Freunden feiern. Was passiert da? Ne, das ist so die, wenn die 16 werden, ne, so, das sind diese berüchtigten Feiern, ne. Mit 18 geht's dann schon so ein bisschen, sind sie ja schon fast aus der Verantwortung raus. Ja, mit 25 kannst du dir doch genauso Sorgen machen, ne? Und hier wusste das, dass dann auch Versuchung und Sünde ganz leicht Einzug halten kann, ne? Sodom und Gomorra da passieren kann. Im Einfluss vielleicht auch von Alkohol und all die anderen Dinge, ne? Und dem Testosteronspiegel der jungen Männer und so. Also was hat er gemacht? Immer nach der Feier hat er am Morgen stellvertretend für seine Kinder gebetet. Opfer gebracht, dass, falls sie sich versündigt hätten, dass in seinem Haus, in seiner Familie nicht das Übel Einzug halten könnte, sondern war wirklich gottesfürchtig. Also das wird an diesem Detail beschrieben. So, also, und der stürzt jetzt im Laufe der Geschichte ins Unglück. Dieser vollkommene Mensch. So, und warum? Das wird uns erzählt, berichtet, das lese ich mal gerade vor, Hiob Kapitel 1, Abvers 6. Eines Tages kamen die Gottessöhne zur himmlischen Ratsversammlung und jeder stellte sich an seinen Platz vor dem Herrn. Jetzt merken wir, Leid, Ursache, jetzt wird so rausgezoomt aus dem Irdischen, ne? Wird jetzt nicht mehr Schafe, Esel, Kinder, Opfer bringen und so, Hiob, der Gott, sondern wird auf einmal in die unsichtbare Welt. Die irdische Welt wird hier gerade verlassen und in die unsichtbare Welt wird reingezoomt. Und zwar in so eine Thronversammlung des Himmels. Ne, da ist Gott und da heißt so diese Gottessöhne, diese Herrschaftsengel, der große Stab der Mächtigen, seiner Diener ist um ihn herum. Unter ihnen war auch der Satan, der gefallene Engel, mit großer Macht und einer hohen Berufung ausgestattet, die aber genutzt hat, um gegen Gott zu agieren und gegen uns Menschen. So, unter ihnen war auch der Satan. Der Herr fragte ihn: Was hast denn du gemacht? Ich habe die Erde kreuz und quer durchstreift, antwortete der Satan. Der Herr fragte ihn: Hast du auch meinen Diener Hiob gesehen? So wie ihn gibt es sonst keinen auf der Erde. Er ist ein Vorbild an Rechtschaffenheit, nimmt Gott ernst und hält sich von allem Bösen fern. Der Satan entgegnete: Würde er dir auch gehorchen, wenn es sich für ihn nicht lohnte? Merkt ihr? Üble Geschichte, die hier ihren Lauf nimmt. Du hast ihn und seine Familie und seinen ganzen Besitz vor jedem Schaden bewahrt. Du lässt alles gelingen, was er unternimmt, und sein Vieh füllt das ganze Land. Taste doch einmal seinen Besitz an. Wetten, dass er dich dann öffentlich verflucht? Da sagte der Herr zum Satan: Gut, alles, was er besitzt, gebe ich in deine Gewalt. Aber ihn selbst darfst du nicht antasten. Danach verließ der Satan die Ratsversammlung. Geht auf die Erde. Und jetzt gibt es 6 Hiobsbotschaften. Ist das sprichwörtlich bei uns im Deutschen geworden, ne? 6 Hiobsbotschaften. Die Knechte des Hiobs kommen zu ihm und bringen 6 Hiobsbotschaften, eine nach der anderen. Feinde kamen, haben die Schafe geklaut. Die Kamele sind weg, alles ist zerstört worden und sogar seine Kinder, das Dach des Hauses über den Kindern ist eingestürzt, alle tot. Das sind so diese 6 Hiobsbotschaften. Dann die Reaktion von Hiob. Kapitel 1, Vers 21. Nackt kam ich aus dem Schoß der Mutter, nackt gehe ich wieder von hier fort. Der Herr hat genommen, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Ich will ihn preisen, was immer er tut. Und dann heißt es: Trotz allem, was geschehen war, versündigte sich Hiob nicht. Er machte Gott keinen Vorwurf. Der Satan geht zurück zur nächsten Ratsversammlung im Himmel. Die Probe läuft ja. Gott spricht ihn drauf an. Hast du gesehen? Hiob hat mich nicht verflucht. Vertraut mir immer noch ganz treu, obwohl alles ihm genommen worden ist. Da sagt der Satan: Ha, ist ja auch ein leichtes. Bisher haben wir ihn ja noch verschont. Lass uns mal an sein Leben rangehen. Lass es an seine Haut rangeht. Dann wollen wir mal sehen, ob er noch treu zu dir hält. Und es heißt wieder, dass Gott sagt: Okay, aber du darfst ihm nicht das Leben nehmen. Gott setzt ihm eine Grenze. Was passiert? Hiob kriegt Geschwüre am ganzen Leib. Wird beschrieben, wie er in der Asche sitzt, voller Eitergeschwüre, und es so schlimm juckt, dass er sie mit Tonscherben aufkratzt in der Asche. Da sagte seine Frau zu ihm: Willst du Gott jetzt immer noch die Treue halten? Verfluche ihn doch und stirb. Aber Hiob antwortete, du redest ohne Verstand, wie eine, die Gott nicht ernst nimmt. Wenn Gott uns Gutes schickt, nehmen wir es doch gerne an. Warum sollen wir dann nicht auch das Böse aus seiner Hand annehmen? Trotz aller Schmerzen versündigte sich Hiob nicht. Er sagte kein Wort gegen Gott. Woher kommt Leid? Hat Hiob Leid verursacht? Nein. Konnte er gar nichts für. Im Gegenteil. Man hat so den Eindruck, wie so ein Spielball. Also, er verursacht hier das Leid überhaupt nicht. Hat nichts mit seinem Leben zu tun. Verursacht hier Gott Leid? Die Initiative geht vom Teufel aus, vom Satan. Das ist der Erste, der Leid verursachen will. Und er will nicht nur Leid verursachen, sondern er wird Leid verursachen, damit dieser treue, gottesfürchtige Mann Gott abschwört. Deswegen. Er will den Hiob zerstören, er will an sein Leben, er will an seine Haut und er will an seinen Glauben. Deswegen. Der Satan ist der Böse. Wir erleben viel Leid in dieser Welt. Persönlich und allgemein. Kommt das Leid von Gott? Nein. Es kommt vom Teufel. Wenn ich sauer sein darf in meinem Leben, wenn es schwierig wird, dann darf ich auf einen sauer sein. Auf den Satan. Auf den darf ich sauer sein. Da kann ich meinen ganzen Ärger, meinen Zorn, meine Wut, ja, auf der ist es wert, so ungefähr. Das ist der Leidverursacher. Und lass uns nicht täuschen, der Teufel will uns nicht nur ein bisschen ärgern, er will uns zerstören. Wenn Leid kommt, er will uns zerstören, der spielt nicht. Der will uns zerstören. Das heißt einmal im Neuen Testament, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, hat Luther übersetzt, wen er verschlingen möge. Nicht spielen, fressen. Und Kern seines Geschäftes ist es, dass wir von Gott abfallen. Gott lässt es hier zu. Er begrenzt es, ne? Er gibt ihm eine Grenze, sagt einmal, ja, an sein Leben darfst du noch nicht ran, ja, an seine Haut, aber an sein Leben darfst du immer noch nicht ran. Er lässt es für eine gewisse Zeit zu. Warum? Das ist eine große Frage. Ja, kommen wir nachher noch drauf. Aber erstmal, dass wir das überhaupt mitnehmen, Leid in unserem Leben und in dieser Welt kommt nie von Gott selbst. Der Initiator, der Verursacher, derjenige, der hinter uns her ist, das ist der Teufel. Und er will uns nicht nur wirklich kaputt machen, sondern er will unseren Glauben, unsere Beziehung zu Gott zerstören. Wir hatten jetzt ja gerade, Bibel, am Mittwoch machen wir so eine Reihe, immer mittwochs alle 14 Tage, 19.30 Uhr, Bibelstudium, richtig so Lehre. Wir machen den Jakobusbrief. Und alle, die da waren, nochmal so zur Erinnerung, das was hervorragend, Jakobus Kapitel 1, Kapitel Vers 2, meine Brüder und Schwestern, nehmt es als Grund zur Freude, zur reinsten Freude, wenn ihr in vielfältiger Weise auf die Probe gestellt werdet. Denn ihr wisst, wenn euer Glaube erprobt wird, führt euch das zur Standhaftigkeit. Die Standhaftigkeit aber soll zum Tun des Rechten und Guten führen, damit ihr in jeder Hinsicht untadlich seid und euch zur Vollkommenheit nichts mehr fehlt. Vers 12, nochmal, freuen darf sich, wer auf die Probe gestellt wird und sie besteht. Denn Gott wird ihm den Siegeskranz geben, das ewige Leben, das er allen versprochen hat, die ihn lieben. Wenn ein Mensch in Versuchung gerät, soll er nicht sagen, Gott hat mich in Versuchung geführt. Genau das haben wir. Gott hat uns nicht in Versuchung geführt. So wie Gott nicht zum Bösen verführt werden kann, so verführt er auch niemanden dazu. Und dann wird das beschrieben, denn er ist Licht. Und er hat keinen Wechsel von Schatten und Licht in seinem Wesen. Er ist gut. Er lässt es zu. Und damit verfolgt er, wenn er es zulässt, auch eine Absicht. Da kommen wir gleich noch drauf. Aber er ist nie derjenige, der uns quälen will. Der uns ins Chaos stürzt. Egal, vor welcher Prüfung du stehst, es kommt nicht von Gott. Er weiß drum Bescheid. Corona kommt auch nicht von Gott. Meint ihr, Gott schafft Viren und Bakterien, die bösartig sind? Nein. Kommt nicht von Gott. Da gibt es einen anderen Ursache, auf den können wir ärgerlich sein und wütend sein. Gott lässt es zu. Was er mit vorhat, gucken wir uns gleich nochmal an. Aber so war es im Ursprung.
Okay. In diesem Fall von Hiob ganz besonders können wir ja sagen, also Gott, der Teufel initiiert das Leid. Also um es nochmal zusammenfassen, er startet das Leid. Von ihm geht's aus, Gott begrenzt das Leid und wandelt es in eine Prüfung um. Und hier in diesem ganz speziellen Fall kann Hiob halt nichts dafür oder dagegen machen. Also nur um der Vollständigkeit halber, es gibt halt auch andere Formen. Bei Adam und Eva waren sie selber schuld und trotzdem kann man aber sagen, der Teufel war Initiator und Gott hat es zugelassen durch den Baum, den er dahingestellt hat. Wir versuchen jetzt mal so ein bisschen auf das Wesen von Leid zuzukommen. Und da habe ich ein schönes Zitat aus einem Film. Leben ist Leid, eure Hoheit. Wer etwas anderes sagt, will ihnen etwas verkaufen. Den mochte ich ganz gerne, den Satz. Aus The Princess Bride, von 1987. Letzten Endes, was ist ein Wesen von Leid? Ich glaube, dass Leid uns immer weiterhilft, dass Leid eine Schule sein kann und dass es für unser inneres Wachstum halt wichtig ist. Du hast es eben schon gesagt, also wer leidet, wird weniger oberflächlich. Man bekommt eine Lebenstiefe und man lernt seine Schwächen und Stärken unweigerlich kennen. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die von Leid ausgeht. Man wird etwas weniger naiv und widerstandsfähiger. Auch man sagt ja immer, was dich nicht umbringt, härtet dich ab. So, das ist so ein bisschen so ein Satz, der in die Richtung geht. Genau, aber Leid ist sehr individuell und sehr, sehr unterschiedlich. Mein Satz aus meinem Leben, ist gar nicht so lange her, der Satz, ich bin schwanger, hat mein Leben erstmal ziemlich aus der Bahn geworfen und mich auch, während ich gleichzeitig aber viele Menschen gehört und kennengelernt habe, die gesagt haben, was riechst du dich eigentlich auf, da warten wir schon seit Jahren drauf, so, ne? Also der Satz, der, leid ist groß gesagt, aber der Satz, der mich durcheinander gebracht hat und mein Leben durcheinander gebracht hat, ist bei anderen ganz normal und wäre auch im ersten Moment nicht der Satz gewesen, der Leid ausgelöst hätte. Also Leid ist sehr, sehr unterschiedlich und kann ganz unterschiedlich wahrgenommen werden. Man sagt immer schnell, deine Probleme möchte ich mal haben, aber ja, da muss man die Situation auch mitnehmen so. Genau, jetzt gucken wir uns von anhand von biblischen Geschichten und Persönlichkeiten mal noch so ein paar verschiedene Wesenszüge von Leid an und Gesichter. Ja, was vielleicht dafür einen Sinn hinterstecken könnte. Ich fange mal mit König David an. Das Leid, das wir selbst verursachen, hatten wir eben schon ein Beispiel bei Adam und Eva, in diesem Fall ist es König David, der in seiner Geschichte, ja, die meisten kennen die Geschichte, fremdgegangen ist mit seiner Nachbarin. Das hat dann zu einem Kind geführt. Ja, kurz gesagt wollte er das dem eigentlichen Mann dann unterschieben, dieses Kind. Das hat nicht geklappt, dann hat er ihn kurzerhand umgebracht. Und Gott hat gesagt, aufgrund dieser Sünde muss dieses Kind dann auch noch sterben. Das heißt, wir haben jetzt Leid, zwei Menschen sind gestorben. Ich glaube, er hat sich auch nicht darüber gefreut, dass sein eigenes Kind gestorben ist. Und ja, das hat dazu geführt, seine Sünde hat dazu geführt, dass zwei Menschen sterben mussten und er selber Leid erlebt hat. Aber ich glaube, dass ihm Gott damit zu Buße verholfen hat und seine Fehler aufgedeckt hat in dieser Situation. Also Leid, das wir über uns selbst bringen, führt zur Umkehr. Genau, deckt Fehler auf und ja, genau, Lebensveränderung und erzeugt halt Buße.
Okay, dann haben wir uns mal Paulus rausgesucht. Bei Paulus sehen wir Leid im Einsatz für Gott. Also das haben wir bei Hiob ja übrigens auch. Wenn Hiob jetzt nicht so an Gott gehangen hätte und ihm gehorcht hätte, wäre er versucht worden? Wäre der Teufel an ihn rangegangen? Nee. Der Teufel hat ihn ja gerade rausgesucht, ne, weil er so vorbildlich war. Das fand ich nochmal ganz interessant. Also es gibt da so ganz, und wir werden das auch gar nicht erschöpfend hier machen können. Aber es gibt ein Leiden, was wirklich als so ein Wesenszug hat. Menschen sind dabei, Gott treu zu dienen, an ihn zu glauben. Und die geraten ins Visier. Nochmal mehr als vielleicht andere. Also die Beziehung zu Gott, ja, bringt uns so in dieses Fadenkreuz des Teufels und der versucht richtig an uns ranzukommen. Also das haben wir hier bei Hiob, sehen wir es auch nochmal. Wir sehen es bei Paulus ganz stark, der gerade weil er diese Umkehr erlebt hat innerlich und gesagt hat, so jetzt lebe nicht mehr ich, sondern ich lebe für diesen Gott und werde auch aktiv. Ich fange an zu dienen. Ich stelle mich in seinen Dienst hinein. Ja, was bringt Dienen für Gott so mit sich? Ganz unterschiedlichstes, ne? Auf alle Fälle Zeiteinsatz. Oder? Ist Zeit ein kostbares Gut? Ist ein sehr wertvolles Gut. Also wir werden uns sehr genau überlegen, gehen wir in den Gottesdienst, ja oder nein. Diene ich, trage ich mich ein, bei den Kindern mitzudienen, in der Technik, bei Gastfreundschaft, ja oder nein. Das werde ich mir sehr gut überlegen. Es kostet mich nämlich meine kostbare Zeit. So, was macht Paulus? Er macht es. Was bringt es ihm ein? Ja, zum Beispiel hier, ich lese es mal vor. Ich habe härter gearbeitet, ne, für Gott, wurde öfter ins Gefängnis geworfen, mehr geschlagen und war immer wieder in Lebensgefahr. 5-mal haben die Juden mich 39 Hiebe verabreicht. 3-mal wurde ich ausgepeitscht, 1-mal wurde ich gesteinigt, ich habe 3 Schiffbrüche überlebt. 1-mal verbrachte ich die ganze Nacht und den ganzen Tag auf dem Meer treibend. Ich habe viele beschwerliche Reisen unternommen und so weiter und war oft in Gefahr. Ne? Weshalb ist er da reingeraten? Weshalb hat er diese Form von Leiden bekommen? In äußeren Umständen und auch menschliche Anfeindungen. Nur weil er sich Gott ganz hingegeben hat. Wir könnten uns viele andere Beispiele in der Bibel aussuchen, die genau deswegen ins Leiden gekommen sind. Es gibt ja so leichte Formen und schwere Formen. Eine leichte Form ist, glaube ich, auch schon Geld abgeben, oder? Tut das weh, Geld zu spenden? Oh, ein bisschen tut das schon weh. Wenn man super gut drauf ist, tut's nicht weh. Aber wenn man mal so die Summen sieht und zusammenrechnet und das dann übersetzt mit ins Kino gehen oder Urlaub fahren, ne? Oder eben dann doch das kleinere Auto fahren, tut es sehr weh. Ja, also ich kenne viele Menschen, die spenden jeden Monat so 200 Euro. Ne, das sind im Jahr, sagt es mir, 2400 Euro. Was kann man mit 2400 Euro alles machen? Ganze Menge. 2004, die machen das nicht nur ein Jahr lang, die machen das 10 Jahre lang. 2000 mal 10 sind 24.000 Euro. Ich kenne Menschen, die machen das 40 Jahre lang. 40 mal 2400? Wie viel? Ja, ist ein Porsche. Aber die fahren keinen Porsche. Ne? Vielleicht haben sie sogar nur ein Auto, weil sie gesagt haben, das ist uns wert. Eine andere Form von Leiden. Und da stellt sich genau die Frage, ne, dieses Leiden, lohnt sich das? Was ist Sinn der Sache? Was ist Sinn der Sache? Warum? Was hat Gott, also wir sind ja noch nicht bei verprügelt werden. Was ist Sinn der Sache? Ich finde es super hilfreich, da Paulus nochmal zu lesen, Philipper Kapitel 4, da habe ich jetzt hier was drin. Ab Vers 11, ich war in Not und habe gelernt, in jeder Lage zurechtzukommen und nicht von äußeren Umständen abhängig zu sein. Ich kann Not leiden, ich kann im Wohlstand leben. Mit jeder Lage bin ich vertraut. Ich kenne Sattsein und Hunger. Ich kenne Mangel und Überfluss. Allem bin ich gewachsen durch den, der mich stark macht, Christus. Wisst ihr, ich glaube, all diese Leiden, diese kleinen Leiden und großen Leiden, die wir da in dem Zusammenhang erleben, ne? Ich glaube, was ist Sinn? Ja, Notwendigkeit zu vergeben kann drin sein, aber vor allem im Mangel Jesus zu erleben. Da gibt's einen Mann, Stephanus, der wird um Jesu Willen gesteinigt, weil er so unablässig von Jesus geredet hat, und damit so die Machthaber aufgebracht hat gegen sich, weil das Botschaften waren, die ihnen gar nicht gefielen, dass sie ihn gesteinigt haben. Während er gesteinigt wird, Apostelgeschichte, sieht er, wie der Himmel sich öffnet. Er kann einen geöffneten Himmel sehen. Und er sieht dort Jesus, den Auferstandenen. Und wisst ihr, wie er ihn sieht? Normalerweise ist Jesus immer sitzend auf dem Thron. Und in dem Moment sieht er Jesus stehend. Er verliert sein Leben. Und er sieht, wie der König dieser Welt, der Ewigkeit, um seinetwillen aufsteht vom Thron. Ich weiß nicht, ob der Stephanus das so in seiner Gleichung des Lebens mit und Glaubens mit drin war. Keine Ahnung. Aber es wird berichtet, wie der Stephanus mit einem strahlenden Angesicht stirbt. Seinem Herrn geht in die Ewigkeit. Es gibt viele auch um Jesu Willen, viele Nachteile, Anfolgung, Verfolgung, widrige Umstände, Mangel. Und es hat diesen Sinn, in diesem Mangel Jesus zu erleben, Gott selbst zu erleben und der mehr als den Mangel ausgleicht. Beim Geld wird uns gesagt, Malachi Kapitel 3, Vers 10, ne? Gebt den zehnten Teil. So, wenn ich 10% meines Einkommens abgebe, ne, dann habe ich nur noch 9 Zehntel, oder? Da habe ich 90, habe ich ne, nur noch 90%. Ist 90% weniger als 100%? Ja, ist es. Oder? Und Gott sagt, und wenn du es tust, um meinetwillen, wirst du sehen, wie die Schleusen des Himmels geöffnet werden und ich werde herabgießen die Fülle. Ich habe einen Bekannten gehabt, habe ich immer mal wieder erzählt bei dem Thema, der hat immer seinen Kindern gesagt, wir können es uns nicht leisten, den Zehnten nicht zu geben. Wir können es uns nicht leisten, es nicht zu geben. Mag anderes Leid geben, das ist ja nur eine ganz kleine Form von Leiden. Aber diese Form gibt es.
Ja, ich glaube, Paulus hat gesagt, dass ihm im Mangel Jesus Genüge sein musste oder war. So, ne? Also ja, genau. Es gibt noch eine andere Form von Leid. Das ist die Geschichte von Maria und Martha. Aber ich glaube, das kennt ihr alle selber sehr gut, das Leid. Leid durch Verlust. Und ja, auf diese Form von Leid stößt man halt irgendwann unweigerlich immer mal im Leben, die einem so ja so hart vor die Augen führt, dass es Sterblichkeit, Verfall und Tod nun mal gibt und dass das Teil unseres Lebens ist. Also da kommt keiner dran vorbei an diesem Leid. Und eine passende Geschichte, wie gesagt, ist die von Maria und Martha mit Lazarus, ganz kurz zusammengefasst, die sich dann wo der gestorben ist, die hatten erwartet, dass Jesus ihn heilt, aber Jesus tröstet dann am Ende und heilt ihn auch noch. Genau. Und es kann halt sein, dass dieses Leid, ich versuche mal mitzuschreiben, dass dieses Leid ja, genau, Selbstprüfung, Buße und die Dinge, die hier oben standen, auslöst, aber das ist nicht der eigentliche Sinn von der Geschichte von Maria und Martha. Es geht darum, dass wir lernen, uns von Jesus trösten zu lassen, uns, also in ihm Genüge zu sein, auch wenn sogar Menschen dann das ist, was es uns mangelt, also die Beziehung, die der Menschen, die dann weg sind. Uns geht es darum, sich bewusst zu werden, ja, dass diese Zeit des Leidens auf der Erde begrenzt ist und dass dieses Leid dann in der Ewigkeit mit Herrlichkeit mehr als aufgewogen wird. Also es schafft eine Perspektive, eine Perspektive Ewigkeit. Das fand ich ein sehr schönes Wort. Das ist das, was ja Leid durch Verlust auslöst.
Ja? Genau.
Ja, ich merke schon, ich habe nicht ganz so viel zu sagen zu den Themen wie du, aber das ist nicht so schlimm.
Nein, ich finde auch.
Genau.
Ich finde es halt sehr schön. Man denkt ja, was ist der Sinn davon, dass wir älter werden und meistens kränker werden, oder? Also meistens. Es gibt Ausnahmen. Aber meistens ist es so, oder? Hier lieben 50-Jährigen oder so? 60-Jährigen, 70-Jährigen, 80-Jährigen, ne? Ach, 40-Jährigen. Ah, okay, fängt schon eher an. Ne? Man könnte ja auch denken, was ist Sinn der ganzen Geschichte? Ja? Ich glaube, auch mit dem Wort Gottes, dass es ein Teil auch der Vorbereitung ist. Das ist eine Vorbereitung. Dass ich irgendwann sage, und ich kenne diese Punkte, wie gut, dass das hier nicht alles ist. Das lerne ich auch durch Leiden. Auch durch Verluste, auch der körperlichen Fähigkeit oder andere Verluste. Dass ich immer wieder an den Punkt komme, wie gut, dass das hier nicht alles ist. Ich habe seit anderthalb Jahren die Grabpflege von unseres Familiengrabes in Alten Hüffen übernommen. Und unter anderem liegt da auch die Tochter meiner Schwester, die ist mit, ich glaube, 5 Monaten gestorben. Was war das damals ein Leiden? Und und ein Verlust. Das war ganz schrecklich. Für die Familie ganz, ganz schrecklich. Und nicht einen Monat lang schrecklich. Und nicht 6 Monate lang schrecklich. Das war lange, lange Zeit ganz schrecklich. Mit ganz großen Auswirkungen für das ganze Familien. Die mussten aus dem Haus ausziehen und so. Das war ganz schrecklich. Ganz, ganz schrecklich. Und für mich, wenn ich auf dem Friedhof bin, und dann denke ich, wie gut, dass das Leben hier nicht alles ist. Jedes Mal. Spricht mich jedes Mal an. Wie gut, dass das denn nicht alles ist, dass es eine Ewigkeit gibt, eine Herrlichkeit, dass das Sterbliche verwandelt wird in Ewigkeit, das Schwache verwandelt wird in Stärke, das Erbärmliche in Herrlichkeit verwandelt wird. Wie gut. Leid durch Verlust. Ja, und jetzt kommen wir nochmal auf Hiob, ne?
Ja, genau, wollte ich gerade sagen.
Hiob. Das bei Hiob, ja, das hat so ganz viele Aspekte, aber ich glaube, was hier im Kern ist, das ist, es geht um eigentlich wie so eine Prüfung. Das ist so, das hat auch alles was mit Prüfung zu tun, aber im Kern, bei Hiob wird das so richtig, so dieses, was der Teufel will, der will kaputt machen, der will Abfall, also den Abfall von Gott provozieren. Was will Gott aber? Gott sagt ja nicht, okay, quäl ihn. Und Gott sagt, ja, was hat Gott im Sinn? Gott hat im Sinn, dass der Hiob in eine Tiefe hineinkommt, die er vorher nicht hatte. In eine Klarheit, die er vorher nicht hatte. In eine Gewissheit, die er vorher nicht hatte. In eine Kraft, die er vorher nicht hatte. Wollte der Teufel auch Jesus zerstören? Hat er ihn ans Kreuz gebracht? Ja, war im Werk des Teufels, wissen wir. Ne? Und der Teufel hat, glaube ich, gedacht, so, jetzt habe ich den Sohn Gottes ausgeschaltet für alle Ewigkeit. Womit hat er nicht gerechnet? Dass er aufersteht. Dass er erhoben wird über diese Welt hinaus in alle Ewigkeiten, die Macht bekommt über Himmel und Erde und zu retten, wen er retten will. Und zwar für Zeit und Ewigkeit. Bei Hiob geht nachher die Geschichte gut aus. Nachher, am Ende, ganz am Ende geht sie gut aus. Da heißt es, er bekam das Doppelte zurück. Also vorher 500 Esel, danach 1000. Vorher 7000 Schafe, danach 14.000. Ist aber nicht das Zentrum der Geschichte. Das ist nur noch mal dieser Schlenker zum Happy End. Der eigentliche Punkt ist ein ganz anderer. Der eigentliche Punkt ist, dass Hiob zu einer tieferen Gotteserkenntnis kommt. Und das ist hier der Punkt. Also, Hiob Kapitel 42, ab Vers 1. Da antwortete Hiob dem Herrn, ganz zum Schluss ist das. Nun weiß ich, dass du alles kannst. Kein Vorhaben ist für dich undurchführbar. Wer ist es, der Gottes weisen Plan ohne Verstand verdunkelt? Ja, ich habe in Unkenntnis über Dinge geurteilt, die zu wunderbar für mich sind, ohne mir darüber im Klaren zu sein. Du hast gesagt, hör zu, ich will reden, ich will dir Fragen stellen und du sollst sie mir beantworten. Bisher, jetzt kommt es, habe ich dich nur vom Hörensagen gekannt. Bisher. Jetzt aber habe ich dich mit meinen eigenen Augen gesehen. Im tiefen Leid und Schmerz geboren. Einen unglaublichen Preis bezahlt. Darum widerrufe ich, was ich gesagt habe, und ich bereue in Staub und Asche. Leiden, ganz interessant, bringt uns entweder näher zu Gott hin oder zu Gott weg. Also, das kann ich sagen mit meinen Lebensjahren und den Erfahrungen, die ich so ein bisschen sammeln konnte. Und ich konnte in viele Menschen Geschichten reingucken. Leiden hat Leute näher zu Gott hingebracht oder von Gott weggebracht. Es gab nur die eine oder die andere Möglichkeit. Großes Leiden konnte Menschen mehr zu Gott bringen, kleines Leiden konnte schon Menschen vor Gott wegbringen. Das ist eine Prüfung. Aber nicht eine Prüfung in diesem irdischen Sinne, so ungefähr, da ist irgendein böser Bevollmächtigter, vielleicht ein Lehrer, Lehrherr oder so, und der setzt uns jetzt unter Druck, Hauptsache wir verlieren, der will uns quälen. Nein, das ist eine pervertierte Prüfung. Prüfung ist doch eigentlich, dass ich das Wissen, was ich habe, mal sammle, mir vergegenwärtige, nochmal neu beurteile, alles, was ich in meinem Erfahrungs- und Wissensschatz habe, nochmal auf den Prüfstand stelle und wirklich zu einer Bewertung, zu einem Ergebnis komme und sage, ich glaube, es ist so. Und dazu auch stehe und dementsprechend auch lebe. Es geht eigentlich um eine Vertiefung, ein Festmachen, ein klarer werden, ein entschiedener werden. Genau wie bei Hiob. Was vorher oberflächlich ihm klar war, es gibt einen Gott, der ist gut. Durch Leid geprüft, es gibt einen Gott, der ist gut. Selbst wenn er zulässt und ich mal alles verliere. Was vorher an der Oberfläche war, wird auf einmal tief. Was vorher hauptsächlich irdisch gesehen wurde, wird auf einmal, kriegt eine himmlische Perspektive. Was nur zeitlich begrenzt war, das sind wir Menschen, wie geht's mir jetzt, kriegt auf einmal eine Ewigkeitsperspektive. Was vorher, was mit Umständen und anderen Menschen und mir selbst zu tun hatte, wird auf einmal irgendwie dieses Vertrauen, auf einmal geht's einfach um Gott. Er hat Gott nicht von Angesicht zu Angesicht gesehen, sondern Gott hatte, um ihn dahin zu bringen, ganz zum Schluss immer wieder so Naturphänomene vor Augen geführt. Der Schöpfer führt seinem Geschöpf die Schöpfung vor Augen. Hast du das Anfang des Dunkels bestimmt? Mittlerweile wissen wir, das Weltall ist ziemlich groß und die Dunkelheit dahinter ist auch ziemlich groß. Das war Gott, der Schöpfer wusste das damals schon. Sagt dazu hier, hast du den Anfang des Dunkels bestimmt? Hast du dem Wasser in der Tiefe seine Grenze gesetzt? Hast du? Der Schöpfer führt ihm die Schöpfung vor Augen und damit die Größe seiner selbst. Und so konnte Hiob sagen, was ich vorher nur vom Sehen, Hören, Sagen, vom Hören, Sagen wusste, das habe ich jetzt gesehen, das habe ich erkannt, es gibt einen Gott. Und der ist gut. Hiob wusste immer noch nichts von der ganzen Vorgeschichte mit dem Teufel. Das war ihm verborgen. Es spielt in der ganzen Geschichte keine Rolle mehr. Ganz interessant. Uns wird das als Erklärungsmuster mitgegeben, damit wir verstehen, wo das Leid herkommt. Hiob selber und auch seine ganzen Freunde, die mit ihm reden, die tapern nur immer im Dunkeln. 33 Kapitel lang, fürchterliche Diskussion. Da ist viel Richtiges bei, was in der Situation aber alles nicht gilt. Ne? Es gibt viele Predigten, die sind richtig, bewirken aber nichts, weil sie euch nicht jucken. Das sind das Wahrheiten, ja, aber ne? So Kleingruppen, wo Allerweltswahrheiten ausgetauscht werden, kannst du vergessen. Ne? Es müssen Wahrheiten sein, die uns berühren. Und hier hat es Hiob berührt. Und er konnte sagen, die ganze Diskussion, die vorher war, ich kenne den allein Weisen, der wirklich weiß, wie es läuft, der die Pläne kennt und in der Hand hält, der es immer noch gut mit mir meint und die Geschichten gut ausgehen lässt, selbst wenn ich Verlust erleide, Anfeindung, geprüft werde.
Ja, also, ja, wie du so schön gesagt hast, also Gott führt Hiob hier an einen Punkt, wo er ihn um seiner Selbstwillen, ihm um seiner Selbstwillen vertraut, wo er sich ganz am Ende dann auch auf ihn wirft. Und die Antwort Gottes auf Hiobs Klagen und ja, auch teilweise sündigen Klagen ist ziemlich eindrücklich. Die ist lang, zwei Kapitel, deswegen lesen wir davon gleich nur einen Teil. Ich möchte, dass ihr jetzt nochmal auf eure Karten schaut und euch euer Leid anguckt und eure Zweifel und eure Fragen ganz persönlich. Und ich werde dann gleich mal vorlesen, warum Gott oder was Gott selbst sagt, warum es sich lohnt, im Leid auf ihn zu vertrauen, sich an ihn zu klammern. Ich habe hier noch, sich ganz auf ihn zu werfen oder wie es am Anfang kam, mit den Füßen in ihm verankert zu sein. Wenn euch ein besonderer Satz auffällt oder ein besonderes Wort in Gottes Antwort, dann könnt ihr das natürlich auf euren Zettel schreiben. Auch interessant, Gott antwortet nicht mit einem Flüstern oder mit einem kleinen Hauchen im Gewissen, er antwortet aus dem Sturm. Und wenn ihr mal die Augen schließt und euch vorstellt, dass wir hier gerade einen Sturm haben, dann hört mal hin, was er zu sagen hat. Wer ist es, der Gottes weisen Plan mit Worten ohne Verstand verdunkelt? Tritt vor mich hin wie ein Mann. Ich will dir Fragen stellen und du sollst mich belehren. Wo warst du, als ich die Grundfesten der Erde legte? Sag es mir, sofern du Bescheid weißt. Weißt du, wer ihre Maße festlegte oder wer das Maßband über ihr ausspannte? Worauf sind ihre Stützpfeiler eingesenkt und wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander sangen und alle Engel vor Freude jubelten? Wer hat das Meer mit Toren verschlossen, als es hervorbrach und aus dem Schoß der Erde quoll? Ich bekleidete es mit Wolken und wickelte es in Windeln aus dichtem Nebel. Ich steckte seine Küsten ab und versah es mit Tor und Riegel. Ich sagte, bis hierher darfst du kommen und nicht weiter. Hier sollen sich deine stolzen Wellen brechen. Hast du jemals in deinem Leben den Morgen herbeigerufen oder die Morgenröte befohlen, sich im Osten zu zeigen, damit der Glanz die Enden der Erde erfasst und die Gottlosen verscheucht? Dann tritt die Gestalt der Erde deutlich hervor und alles zeigt sich rot gefärbt. Bist du bis zu den Quellen vorgedrungen, aus denen die Meere entspringen? Hast du beim Spazierengehen die Urflut durchquert? Haben sich die Tore des Totenreichs vor dir geöffnet und hast du das Tor des Totenschattens gesehen? Hast du den Überblick über die ganze Welt, Weite der Erde? Sag es mir, wenn du dich mit allen diesen Dingen auskennst. Wo ist der Weg zur Wohnung des Lichts und an welchem Ort hält sich die Dunkelheit auf? Kannst du sie dorthin bringen, wo sie gebraucht werden und sie dann wieder nach Hause begleiten? Ich lese nochmal Hiobs Antwort an der Stelle. Da antwortete Hiob dem Herrn, nun weiß ich, dass du alles kannst. Kein Vorhaben ist für dich undurchführbar. Wer ist es, der Gottes weisen Plan ohne Verstand verdunkelt? Ja, ich habe in Unkenntnis über Dinge geurteilt, die zu wunderbar für mich sind, ohne mir darüber im Klaren zu sein. Du hast gesagt, hör zu, ich will reden, ich will dir Fragen stellen und du sollst sie mir beantworten. Bisher kannte ich dich nur vom Hörensagen, doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich, was ich gesagt habe und bereue in Staub und Asche. Jetzt nochmal kurz Gottes Antwort. Tritt vor mich hin wie ein Mann, ich will dir Fragen stellen und du sollst mich belehren. Willst du mir etwa meine Gerechtigkeit absprechen, mich für schuldig erklären, nur damit du Recht behältst? Besitzt du die gleiche Macht wie Gott? Kannst du mit donnernder Stimme reden wie er? Nun, dann schmücke dich mit Hoheit und Pracht. Bekleide dich mit Majestät und Herrlichkeit. Lass deinen Zorn hervorbrechen. Finde jeden, der stolz ist, und drücke ihn nieder. Siehst du einen Hochmütigen, dann zwing ihn zu Boden und wirf die Gottlosen an den Ort, wo sie hingehören. Lass sie alle im Staub versinken, bedecke ihr Gesicht mit dem Leichentuch. Dann würde selbst ich dich loben, weil du mit deiner rechten Hand den Sieg errungen hast. Vater, ich möchte dir dafür danken, dass du den Sieg für uns errungen hast und dass wir diejenigen sein dürfen, die dich loben, weil du so groß bist. Und dass wir erkennen dürfen, dass es sich lohnt, sich ganz auf dich zu werfen, in dir verankert zu sein, weil du der bist, der du bist. Du bist über den Wolken, du siehst unser Leid hier unten. Und wir verstehen nicht alles, was ja auf den großen Weiten der Erde passiert. Und ich danke dir dafür, dass du den Überblick darüber hast und dass wir ja im Leid immer wieder auf diese Weise dir begegnen dürfen.
Amen. Jesus. Jesus, und wir bringen dir nochmal unsere Zeit und wenden es drauf an, deine Wahrheit. Corona wird uns näher zu dir bringen oder uns weiter von dir wegbringen. Schulprüfungen werden uns näher zu dir hinbringen oder uns weiter von dir wegbringen. Krankheiten werden uns näher zu dir hinbringen oder uns weiter von dir wegbringen. Finanzielle Schwierigkeiten werden uns näher zu dir bringen oder uns weiter von dir wegbringen. Wir geben dir unser Leben. Und wir sagen, der hat's gegeben und der hat's genommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Wir werden es nicht lassen, mit den Füßen auf den Boden zu kommen, uns in dir zu gründen, Widerstand zu leisten, dem Abfall, dem Unglauben, dem Vertrauen auf uns selbst, werden wir Widerstand leisten. Wir vertrauen uns dir an. Du bist der allein Mächtige und allein Weise. Du bist der, der unser Leben in der Hand hat, der einen Plan hat und dem nichts entgleitet. Der Plan sieht anders aus, sicher, als wir es uns wünschen. Aber er wird besser sein, tiefer, fester, ewiger. Wir geben uns in deine Hand und bitten dich, dass du uns segnest in unseren Herausforderungen. Dass, wenn die Zeit knapp wird, dass wir nicht sagen, ach, wir streichen am frommen Programm. Wenn die Zeit knapp wird, sagen, erst recht jetzt. Erst jetzt recht gehe ich hin. Lass mich von dir inspirieren. Suche deine Nähe. Segne uns mit diesem jetzt erst recht, mit diesem aber doch. Danke, dass du uns in Jesus Christus den Weg gebahnt hast. Dass du Zukunft und Hoffnung für uns hast. Das gute Leben am Ende des Tages. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Segne uns mit diesem Glauben, mit dieser Gewissheit, mit dieser Standhaftigkeit, mit dieser Sehnsucht. Du, der Gute, geht hin als Gesegnete des Herrn. Amen.